Es folgt Werbung. Wer meinen Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich sehr viel Wert auf nachhaltigen Konsum lege. Mein heutiger Kooperationspartner ist Luftabon Kids. Und Luftabon Kids bietet Kindermode an für Babys und für Kleinkinder und auch für Schulkinder. Und die Kleidungsstücke sehen nicht nur total niedlich aus, teilweise mit skandinavischem Look, teilweise mit Leoprintmustern oder auch ganz, ganz süßen anderen Designs. Die Kleidungsstücke werden überwiegend ressourcenschonend hergestellt. Das Material ist aus Biobaumwolle und zertifiziert. Demnach kannst du sicher sein, dass du deinem Kind schadstofffreie Mode anziehst. Und ich lege da total viel Wert drauf. Auf der anderen Seite ist es so, dass du in hochwertige Mode investierst, die mitwächst. Das finde ich richtig cool. Also bis zu 3 Größen, zum Beispiel die Schlafsäcke oder auch manche Hosen und Pullover. Und wenn ihr Kleider von der Serie Moro do Papagio kauft. Das ist eine Kollektion. Die Designs haben Kinder aus einer Favela in Brasilien gezeichnet und die wurden dann auf die Kleidungsstücke gedruckt. Ich finde das richtig cool. Und 10% des Erlöses wird in Englischunterricht investiert, sodass die Kinder Bildung genießen können. Und zusammen mit dem Partner Art Helps unterstützt Luftabon Kids dieses Projekt in der Favela Moro do Papagaio in Brasilien. Das finde ich sehr, sehr cool. Also schaut euch doch gern mal diesen Shop an. Ich verlinke euch den Shop in den Shownotes und ganz besonders auch meine Lieblinge. Denn ich habe mir schon einen richtig coolen Pullover ausgesucht. Und zwar den Bio Scandi Knit Pullover. Der wächst zum Beispiel mit. Den gibt es ab Größe 86, 92 bis Größe 134, 140. Ich setze euch dazu auch mal den Link in die Shownotes. Und ja, wie gesagt, handmade aus dem Nordschwarzwald. Also alles aus Germany. Und für die Babys gibt es auch ganz tolle Sachen, zum Beispiel den Bio-Schlafsack in Take-Off und Navy-Tencel. Tencel ist ein Material, das besonders wenig Wasser in der Herstellung benötigt. Und dieser Schlafsack ist sogar kompostierbar und bietet ein handgemaltes Design, 100% bio und nachhaltig. Also ich bin total begeistert, besonders dieses Astronautendesign, das wird meinem Sohn sehr gefallen. Den gibt es zum Beispiel in den Größen 62, 68 bis zu 98, 104. Also richtig cool. Und ich freue mich, Luftabon zu unterstützen und bekannter werden zu lassen durch meinen Podcast Elternzeitchance. Mit dem Code MONI10 bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Und ja, schaut vorbei bei luftabonkids.de oder klickt jetzt direkt in die Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ich habe heute die liebe Nicole von Im Finanzdschungel bei mir. Und ich würde mich freuen, Nicole, wenn du dich einmal in deinen eigenen Worten nochmal den Hörerinnen vorstellst. Ganz besonders, wie viele Kinder hast du? Bist du gerade in Elternzeit, angestellt, selbstständig oder beides? Und was ist denn Im Finanzdschungel?
Hallo zusammen und vielen lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist Nicole Bergmann. Ich bin 33 Jahre jung und ich bin vieles. Ich bin Mama. Mein Sohn ist jetzt 2 Jahre alt. Offiziell bin ich jetzt aus der Elternzeit raus und ich bin so ziemlich alles, was du aufgezählt hast. Also ich bin angestellt, bin Personalentwicklerin mit 20 Stunden die Woche. Ich bin auch selbstständig und Autorin.
Genau. Super, super spannend. Toll. Also erstmal, wie findest du das, angestellt zu sein und selbstständig? Also wie ist das für dich? Eine gute Kombi oder ist es sogar schwierig?
Ich finde es eine super Kombi, um zu starten. Weil mir die, natürlich würde ich mir manchmal wünschen, ein bisschen mehr, noch mehr freie Zeit für meine Selbstständigkeit zu haben. Auf der anderen Seite gibt es mir eine extreme Sicherheit, dieses Angestellteneinkommen zu haben, zu wissen, dass die Fixkosten, dass die Lebenserhaltungskosten einfach gedeckt sind monatlich und dass ich mich halt so entfalten kann und in dem Tempo vorangehen kann, in dem es für mich sich richtig anfühlt. Weil alles andere würde mir wahrscheinlich Stress machen, wenn ich jetzt wüsste, oh, ich muss jetzt in den nächsten Monat so und so viel Euro Umsatz machen, um davon leben zu können. Von daher ist es eine tolle Kombi und ich finde es auch einen tollen Start, die Elternzeit dafür zu nutzen, den eigenen Weg zu finden und da die Zeiträume einfach zu nutzen.
Ja, und das hast du ja gemacht. Du hast ja deine Elternzeit genutzt. Erzähl mal, wie es dazu kam. Was du so für, hattest du eine Wegmotivation von deinem Job, wobei du bist ja da immer noch. Also was hat dich bewegt, dich selbstständig zu machen und wie geht's? Also wie waren deine ersten Steps da rein?
Ich fange vielleicht sogar mal vorne an, wie wir die Elternzeit auch aufgeteilt haben, weil mein Mann und ich, wir haben dann so ein bisschen gesagt, ja, wer nimmt denn jetzt die Elternzeit? Und irgendwann haben wir gesagt, wir können uns beide jeweils ein Jahr vorstellen. Und gesagt, eigentlich soll es auch sehr fair sein, weil wir auch eine versuchen, eine sehr gleichberechtigte Partnerschaft zu haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann teilen wir die möglichst 50-50 auf. Das heißt, ich war 8 Monate, die ersten 8 Monate zu Hause, mein Mann die darauf folgenden 6 Monate, weil es uns auch wichtig war, dass wir wirklich jeder komplett zu Hause ist und sich jeder mal komplett um Haushalt, um Kind, um alles kümmern muss, um auch diesen Mental Load einmal erfahren zu haben. Das war schon mal mega, mega gut für uns. Also da haben wir super viel für uns gelernt. Und dementsprechend hatte ich jetzt eine relativ kurze Elternzeit mit den 8 Monaten und habe aber da irgendwie gemerkt, ja, ich möchte noch anderes. Also ich habe nicht so den Sinn nicht mehr in meinem Job so richtig gesehen, und habe halt überlegt, was ich tun kann. Und ich hatte ja in der Schwangerschaft hatte ich eine Idee. Und zwar habe ich mich in den letzten ja 5 Jahren sehr mit meinen Finanzen beschäftigt. Bei mir war das so, dass ich so kurz vorm 30. Geburtstag habe ich gedacht, Mensch, jetzt wäre es doch endlich mal Zeit, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Weil irgendwie kennen das ja ganz viele, sagen, oh, da haben sich meine Eltern drum gekümmert oder ich habe den Versicherungsberater meiner Eltern und war da bei der Bankberatung und was auch immer. Und dann habe ich dann mit 28 ich gedacht, nee, jetzt wird es Zeit, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Und ich habe Bücher gelesen, Bücher gehört, ich habe Podcasts gehört, ich habe alles verschlungen, was rund ums Thema persönliche Finanzen ist und habe es mir quasi selber beigebracht, weil vorher hatte ich es auch so semi. Und als ich dann hatte ich für mich alles aufgesetzt und als ich dann schwanger war, hatte ich so den Gedanken, boah, ich habe so viele Freundinnen in meinem Umfeld, die einfach keinen Bock haben auf Finanzen, die das so vor sich weggeschoben haben. Das kann doch nicht so schwer sein. Und ich hatte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Bücher gelesen und habe gedacht, okay, für mich habe ich jetzt einen Fahrplan. Und ich habe aber dann nochmal extra nochmal recherchiert, dass es gibt kein Buch, was so sehr umfassend ist, so von Anfang bis Ende. Was muss ich machen, um mir meine Finanzen selber beizubringen? Und dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe das Buch. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin ja dann schwanger, ich bin ja dann Mutterschutz, ich habe ja dann Zeit, ich kann ja dann ein Buch schreiben. War da nicht ganz so. Also irgendwie
Meistens.
verfliegt die Zeit super schnell. Und ich habe es jetzt natürlich nicht geschafft, im Mutterschutz das ganze Buch zu schreiben. Habe mir dann aber, als der Kleine dann so 3, 4 Monate war und ich dann wieder so Zeit hatte so, oder mir Zeit genommen habe, auch für mich, hab dann halt das Buch geschrieben. Und ich habe mir dann quasi in der Elternzeit, hatte ich mir vorgenommen, das Buch zu schreiben. Und es dann halt, also das war dann eher, ja. Als die 8 Monate rum waren, war das Buch noch nicht ganz fertig geschrieben. Dann habe ich es aber noch zu Ende gebracht und habe es dann halt das halbe Jahr später veröffentlicht. Also ich habe es auch im Self-Publishing selber veröffentlicht. Und in diesem ganzen Prozess habe ich gedacht, ja, da muss doch noch mehr sein, weil ich weiß, mit dem Verkaufen von Büchern kann man jetzt nicht so viel Geld verdienen, zumindest am Anfang, wenn man noch recht unbekannt ist. Und ich sagte, ja, jetzt, und meine Freundinnen meinten auch, ja, du bist doch super im Sprechen über Finanzen, du moderierst ja die Finanztreffen von Madam Moneypenny in Hannover und mach doch da was draus. Und ich dachte, ja, das wäre doch eigentlich auch ganz cool, da mir eine Selbstständigkeit rund um das Finanzthema aufzubauen, weil ja, ich mich ja eh schon mit dem Thema beschäftige und mir das super Spaß macht, auch andere Leute zu begleiten. Und so ist es einfach so Schritt für Schritt entstanden.
Ach, wie cool. Und in diesem Buch, also was erfährt man da genau? Also so grob kann ich es mir natürlich vorstellen, aber noch mal im
Genau.
Detail, welche Fragen werden da beantwortet?
Genau. Also das ist ein Einsteigerinnen-Handbuch und es heißt auch raus aus dem Finanzdschungel, weil zum einen, weil wir super gerne reisen und weil ich gerne so eine Reiseanalogie haben wollte und weil das Buch, das zieht sich wirklich ja durch den Dschungel. Ich habe mir die Analogie gesucht und zu jedem Kapitel am Anfang gibt es auch so eine kleine Dschungelstory. So stell dir vor, du bist mitten in einem Dschungel, du siehst ja gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und dann ja nehme ich dich so an die Hand Schritt für Schritt. Es gibt auch so eine Schatzkarte mit kleinen Inseln und was man da macht am Anfang erstmal so ein Finanzziele definieren, dann zu gucken, was sind denn deine Glaubenssätze über Geld und dann geht es um Spartipps. Falls jemand Schulden hat, gibt es da auch Tipps, wie man die abbauen kann. Es geht erstmal um die Grundlagen, also wie baue ich mein Notgroschen auf, welche Versicherungen brauche ich, muss ich eigentlich eine Steuererklärung machen und dann geht es dann so ein bisschen ins Eingemachte, da geht es um die Altersvorsorge, wie ist das Rentensystem in Deutschland, wie baue ich mir selber eine Altersvorsorge auf, mieten oder kaufen, was ist was für mich und dann am Ende auch eins meiner Lieblingskapitel, so Geld in der Partnerschaft und für Familien dann, ja.
Okay, also einmal kurz, ich habe rausgehört, Finanztreffen bei Madame Moneypenny, also du hast da schon ein bisschen Freelancing gemacht oder war das eine kleine Anstellung?
Das ist unbezahlt, das ist was, quasi was Ehrenamtliches,
okay.
Genau.
Also du kommst aus Berlin, richtig?
Aus Hannover.
Ah, okay. Ach so, die Finanztreffen sind deutschlandweit oder nur in
genau,
Berlin?
Genau, die sind
Okay.
in jeder größeren Stadt, während Corona dann auch online und zurzeit
Okay.
auch immer noch online.
Okay, also du hast das Buch geschrieben und jetzt ist es ja erhältlich bei Amazon und wie baust, also wenn, das ist ja, ist das Buch dein Hauptbusiness? Also du sagst, du bist Autorin oder ist das Buch ein Beiwerk zu deinem eigentlichen Business?
Ich würde es als Beiwerk zum Business bezeichnen, wobei das natürlich der Startpunkt von dem Business war. Also die erste Selbstständigkeit ist ja sozusagen die Freiberuflichkeit als Autorin. Und da ist ja schon der ganze Businessprozess auch von, wie vermarkte ich das und wie komme ich an meine an die Sichtbarkeit, ist da ja schon drin. Und das Finanzcoaching war eigentlich ein Add-on. Aber momentan ist es eigentlich dann die Haupteinnahmequelle und das, wo ich jetzt auch wirklich merke, dass ich da jetzt auch Zeit gegen Geld tauschen kann, also dass ich jetzt jemanden beraten kann und dann fließt dann direkt das Geld. Beim Buch merkt man es ja immer nicht so direkt, wann
ja.
hat man die Resultate. Ja.
Okay, ich würde noch einmal gerne auf diesen Buchschreibprozess eingehen. Bist du immer wie geplant zum Schreiben gekommen? Also wie hast du dich denn da überhaupt organisiert? Und war das so im Fluss oder... Also ich habe mich super schwer getan, besonders bei meinem zweiten Buch jetzt. Deswegen frage ich dich so.
Also natürlich hat man mit Baby nicht diese feste Routine, dass man sagt, oh, ich stehe morgens um 5 auf und dann schreibe ich dann irgendwie, bevor der Tag losgeht, weil das funktioniert natürlich nicht. Was ich gemerkt habe, dass ich mit Kind super effizient geworden bin, also dass ich dann den Mittagsschlaf zum Beispiel genutzt habe und gesagt habe, okay, er schläft jetzt. Ich weiß nicht, ob er eine halbe Stunde schläft oder 2 oder 3 Stunden, also habe ich mich dann direkt in den Rechner gesetzt und sofort losgeschrieben. Und nicht erst, oh, ich google noch mal kurz oder ich recherchiere mal was und da habe ich halt gemerkt, ich habe die Zeit ganz anders genutzt, als ich das jetzt vor dem Baby getan habe. Und ansonsten, der Prozess hat sich schon jetzt ein bisschen länger gezogen, aber ich hatte mir vorgenommen, so mein Ziel war so jeden Tag eine halbe Stunde zu schreiben und mein Mann hat mich dabei auch super unterstützt, dass er gesagt hat, Mensch, hast du heute schon geschrieben? Nee, naja, dann gehe ich jetzt mal eine Runde spazieren oder so, dass er mir dann auch die Freiräume gegeben hat. Und letztendlich ist es auch echt so eine Frage von Motivation und Durchhaltevermögen, dass man sich dann auch immer wieder sagt, okay, ich setze mich jetzt ran, ich bringe das fertig. Und ich hatte natürlich wie jeder auch irgendwie zwischendurch so ein Durchhänger und das ist aber, und dann hat man ja auch, also kennst du vielleicht auch, so Selbstzweifel, ist
na
das
klar.
Buch das gut oder will ich das jetzt überhaupt zu Ende schreiben oder auch gibt es natürlich inzwischen schon 3000 andere Bücher, die das gleiche Thema haben und ich hatte mir recht früh eine Lektorin geholt, die dann immer so kapitelweise lektoriert hat und als das Buch in etwa zur Hälfte fertig hat, hatte ich mir auch Testleserinnen geholt und die haben mir Feedback zum Buch gegeben und das war so beflügelt, dass die gesagt haben, und ich will jetzt noch das und das wissen und das war jetzt richtig gut und da hatte ich dann plötzlich so einen Motivationsschub, dass ich okay, jetzt geht's weiter und jetzt finde ich auch die Zeiträume zum Schreiben.
Selbstzweifel sind super normal. Es gibt, glaube ich, keinen, der selbstständig ist und keine Selbstzweifel hat. Also selbst wenn irgendeiner behaupten würde, ich hatte das oft und ich muss auch sagen, ich habe das immer mal wieder. Also das ist nicht, ich habe das einmal und seitdem nie mehr. Ne? Das ist immer so ein Auf und Ab und das erzähle ich auch immer häufig, glaube ich, ich weiß nicht, offen hier im Podcast. Und schön, dass du das auch teilst. Darf ich mal fragen, an wen du das Cover ausgelagert hast, weil mich das auch immer sehr interessiert?
Ja, an eine Coverdesignerin, die heißt Gesine Behran und die habe ich über meine Lektorin kennengelernt.
Ah ja, okay, also Netzwerk.
Und die hat sie mir, genau.
Ja, sehr schön. Ja, es ist immer so inspirierend für alle, die nämlich jetzt auch, also meine Buchepisoden werden gut geklickt. Ich glaube, ich habe ein paar Hörer, die sich interessieren, ein Buch zu schreiben oder gerade dabei sind. Deswegen sage ich das jetzt nochmal. Es ist immer ganz interessant, da Kontakte zu kriegen. Aber ihr findet die Kontakte in dem Buch von Nicole natürlich auch im Impressum.
Immer im Impressum. Das habe ich auch als Autorin gelernt. Ich schaue als erstes immer ins Impressum und gucke auch, wer hat das Lektorat gemacht, weil da kann man dann auch einfach gucken, gefällt mir das.
Genau.
Und buche ich die Personen dann.
Ja, ich hatte hier Nathalie Klüver, die ist ja auch Autorin, vielleicht kennst du die. Und die hat gesagt, die größte Arbeit als Autorin ist nicht das Buchschreiben, sondern das Buchmarketing. Wie siehst du das? Was hast du so für Marketingmaßnahmen betrieben, um dein Buch bekannter zu machen? Oder bist du schon top positioniert unter einem gewissen Keyword bei Amazon?
Ja, das ist, war das größte Learning beim ersten Buch. Also Raus aus dem Finanzdschungel ist mein zweites Buch. Als erstes Buch habe ich einen Reisebericht über Australien zusammen mit meinem Mann geschrieben. Also mein Mann hat es geschrieben, ich habe es veröffentlicht. Und da dachte ich auch, das Buch geschrieben, jetzt ist öffentlich, ist überall erhältlich. Und ja, und dann denkst du auch, keiner kauft es. Ja, warum? Weil die Leute gar nicht wissen, dass es unter den, weiß ich nicht, 30.000 Neuerscheinungen damit drin ist. Und was ich jetzt bei diesem Buch, glaube ich, besser gemacht habe, ist, dass ich mein Marketing vor dem Veröffentlichungsdatum begonnen habe, dass ich die Leute im Schreibprozess, ich habe meinen Instagram-Account, also @imfinanzdschungel, habe ich gegründet, quasi als ich im Schreibprozess war, als ich mir schon ziemlich sicher war, dass das Buch wahrscheinlich auch fertig werden würde und habe dann da schon Sachen geteilt. Ich habe auch vorher mir also auch so eine Buchlaunch-Strategie gemacht, dass ich mir eine Leserunde vorab gemacht habe, dass ich mir Buchbloggerinnen gesucht habe. Das macht ja super Spaß auf Instagram, da mit Buchbloggerinnen zu arbeiten, denen man dann halt auch ein gratis Exemplar zuschickt. Und ich habe mir dann auch die Website aufgebaut. Also so Schritt für Schritt habe ich da so kleinere Sachen gemacht und auch geguckt, ob ich das Buch mal irgendwo vorstellen kann in einem Insta-Live. Also so die kleinen Sachen. Und dann muss man natürlich dranbleiben. Also dann die ersten Wochen sind natürlich super spannend, wenn die ersten Leute das lesen, wenn die Leute Rezensionen posten. Und dann ist es halt wirklich, ja, immer wieder dranbleiben, die Leute auch ganz lieb bitten, ob sie eine Rezension schreiben können, weil es wissen ganz, ganz viele Leute nicht, die sehr, sehr gerne lesen, wie wichtig einfach so eine Rezension für die Autorinnen und Autoren sind. Und ich sage auch immer, das muss jetzt auch gar nicht viel sein, das kann irgendwie ein Satz sein bei Amazon, warum dir das Buch gut gefallen hat oder was du daran so toll fandest, weil uns das natürlich extrem hilft für die Sichtbarkeit, dass andere Leute, die kaufen ja auch nur, wenn was gut bewertet ist. Und deswegen ist das auch so ein Schatten, über den man springen darf, dass man jetzt auch Bekannte, die das Buch gut fanden, die da einem das zu eins sagen, auch mal sagen kann, ja, könntest du mir bitte auf Amazon eine Rezension hinterlassen oder wo auch immer, auf dem anderen Plattform, weil uns das einfach mega hilft.
Ja, absolut. Genau, also wenn ihr irgendein cooles Buch bei Amazon gekauft habt, oder halt in anderen Buchhandlungen online, dann sind, also wirklich ein Buch, was euch besonders gefallen hat, dann gebt denen gerne eine Bewertung. Der Autor wird sich freuen. Die Autoren gucken da immer mal wieder nach. Also zumindest solche Autoren wie wir oder auch, ich
Ja.
weiß, dass Nathalie da auch drauf achtet. Jetzt hast du gesagt, aus diesem Buch hat sich ja noch ein anderes Business, ein Beratungsbusiness entwickelt, ne? Also wie gehst du da denn so vor? Also machst du das aktiv oder kommen die Leute auf dich zu, Leser deines Buches, oder wie holst du da deine Kunden so an Land?
Ja, das hat sich auch aufgebaut. Und ich darf auch dazu sagen, dass ich mir das jetzt auch nicht ganz selber aufgebaut habe, sondern ich mir da eine Business Coach zur Unterstützung geholt habe, um das Ganze aufzubauen. Und ich habe auch gemerkt, dass das so eine extreme Abkürzung war. Also ich hätte noch 3 Jahre Online-Kurse über Online-Business-Aufbau lesen können und Bücher. Wir haben das halt Schritt für Schritt aufgebaut, dass sie mir einfach geholfen hat zu gucken, was ist jetzt meine Positionierung, wer ist meine Zielgruppe und auch ein Angebot zu formulieren. Momentan versuche ich zum Beispiel über Facebook-Gruppen, zum Beispiel von der Laura Marlina Seiler, die hat auch große Gruppen, wo man seine Angebote posten kann, da einfach mal, da habe ich über Testkundinnen gestartet. Auch froh, für sagen, Sachen, Angebot günstiger zu machen und sagen, ich suche jetzt die ersten Testkundinnen und dann entwickelt sich das oft über so Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich habe jetzt auch gerade eine gratis E-Mail-Challenge gemacht zum Jahresbeginn, zu sagen, Mensch, willst du deine Finanzen mal in den Griff bekommen? Und da muss ich auch sagen, das macht mir auch Spaß, da so Sachen zu entwickeln und mit den Leuten dann auch im Austausch zu sein und sich dann da ja auch Tipps weiterzugeben. Also ich gebe auch super gerne mal irgendwelche ja, Gratisabende, wo man sich jetzt, wo sich Frauen treffen und sich über Finanzen austauschen. Ich darf da nur ein bisschen darauf achten, dass ich am Ende dann auch sage, was ich noch alles an Angeboten habe, damit die Leute mich dann auch buchen. Genau. Ja.
Also das Marketing, ne, es bleibt dabei, das ist schon immer auch ein riesen Arbeitsbatzen, den man, glaube ich, unterschätzt, wenn man startet, oder?
Ja.
Ja,
Ja,
ne?
da, wenn man immer wieder dranbleiben darf. Und ich finde nicht nur Marketing, sondern auch Mindset ist ein ganz großes Thema.
Mindset, also das ist super spannend und ich finde, das ist sogar eins, das muss ganz am Anfang gesetzt werden tatsächlich,
Ja,
ne?
ja, ja.
Magst du da mal ein bisschen erzählen, was du für ein, also wie das bei dir war und was du schon so, also was du jetzt neu erkannt hast an neuen Glaubenssätzen oder Zweifeln ablegen. Also das ist immer so super spannend, diese Veränderung, diese Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, voll. Ja, also was ich für mich erstmal gelernt habe, ist, dass Mindset eigentlich bei jedem Thema immer vorne steht. Also ich bin natürlich über die Finanzen und zum Thema Glaubenssätze und Mindset und was habe ich eigentlich, was haben meine Eltern über Geld gesagt und was habe ich mir da übernommen. Und als ich dann erkannt habe, das ist für jeden Lebensbereich, das ist für die Ordnung im Haushalt, das ist für die Erziehung, das ist für den Businessaufbau, also das ist für mich so ein Riesen-Aha-Erlebnis, zu gucken, was hindert mich und was blockiert mich. Und ich glaube, einer meiner größten Glaubenssätze, ja, an dem ich immer noch arbeite, ist sowas wie, ich bin nicht gut genug. Und bin ich denn jetzt wirklich schon bereit, mit meinem Business jetzt rauszugehen? Bin ich jetzt schon, ich habe mir ja die Finanzen selber beigebracht und gebe das ja auch weiter und sage, guck mal, ich habe es geschafft, mir das selber beizubringen und du kannst es auch und ich unterstütze dich und ich möchte auch, dass die Leute in die Selbstverantwortung kommen und sagen, ich will es auch selber schaffen, ich begleite euch dabei. Und natürlich sind dann in meinem Kopf immer so Glaubenssätze, ja, jetzt hast du kein Bankberater, Versicherungsberaterstudium gemacht oder habe ich jetzt schon genug Wissen, habe ich jetzt schon genug Impulse und ja, meistens ist es dann eher so mein Umfeld, das sagt, ey, du machst das schon super und du hast mir jetzt schon alleine, indem wir eine halbe Stunde gesprochen haben, so viele Tipps gegeben. Das ist mega und das sind dann so Sachen wie, ja, ich kann das, ich bin schon Expertin, ich hab ein ganzes Buch geschrieben, was super bewertet ist. Also ja, ich bekomme auch das Feedback von außen. Also da, das ist dann halt so ein, ja, so ein Lernprozess auch.
Das ist ganz oft und ganz seltsam, dass besonders wir Frauen haben das so, dass wir immer denken, oh, bin ich denn schon jetzt eine Expertin oder kann ich das denn jetzt schon gut genug, dass ich dafür Geld verlangen kann? Oder eigentlich ist das völliger Quatsch, weil ich kenne Leute, die können das viel, viel besser als ich und warum sollte ich mich da einreihen? Ich kenne das gerade besonders mit meinem Podcast-Service. Ich launche gerade ein Gruppenprogramm, Podcast starten, zeiteffizient führen. Und da kenne ich eine Handvoll Super-Experten aus dieser Bubble, wo auch ich immer wieder denke, also ich schaue zu denen hoch quasi, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und vielleicht kennst du das ja auch dann in deiner Branche. Und warum sollte ich mich da einreihen? Ne? Warum sollte ich mich zu denen denn einreihen? Wie kann ich nur quasi, ne? Und
Ja.
aber wenn wir das, also. Das ist ja nicht einfach Schein, sondern es ist ja wirklich da, das Wissen. Also du hast das Wissen, weil du hast ein ganzes Buch damit gefüllt und du hast tolle Rezensionen. Ja, das sind die Fakten. Aber die Fakten können das Emotionale nicht so gut ausblenden. Ne? Das ist der
Ja.
Punkt.
Ja.
Aber ich.
Und was an der Stelle finde ich auch noch spannend ist, irgendwann kommt man ja in diese Bubble, egal was jetzt das Fachthema ist, dass man sagt, oh, und jetzt sehe ich so viele Experten, das Wissen gibt es ja schon alles, dann zu verstehen, dass jeder halt seine einzigartige Weise und Art hat und dass jetzt nicht jeder zu Madame Moneypenny gehen möchte, sondern dass jemand sagt, oh, Nicole finde ich ja viel sympathischer. Und dass ich jetzt so meine Eigenart, also erstmal meine Art mitbringe, wie ich jetzt das Finanzwissen erkläre und indem ich mir jetzt den Finanzdschungel und das irgendwie sehr locker und leicht ist und dass manche Leute vielleicht sagen, oh, nee, mit der möchte ich gar nicht arbeiten, manche sagen, die finde ich viel sympathischer. Außerdem bietet die 1:1 an und keine Gruppenprogramme. Also da wirklich zu sehen, es kann das Thema schon ganz, ganz oft geben, aber jeder hat seine eigene Art, das Thema rüberzubringen. Und einfach, das muss halt, das darf man immer verstehen, dann auch sagen, nee, ich mache das jetzt trotzdem und ich ziehe halt genau die Leute an, die gerne mit mir arbeiten. Also das ist auch so ein Lernprozess, ja.
Ja, absolut. Kenne ich genauso. Auch alle, die jetzt zuhören und da nicken und sagen, ja, mir geht's auch so, egal was ihr jetzt für ein Business habt oder starten wollt, traut euch wirklich, weil ich habe letztens so ein Video gemacht, ich habe es zwar verworfen, ich muss es nochmal neu machen für mein LinkedIn-Promo, für mein Gruppenprogramm, aber da habe ich immer meine Gänge in den DM-Markt, das ist so mein Storytelling. Und da habe ich dann erzählt, ey, ich bin so dankbar, dass es auch Seife gibt, nicht nur von Nivea oder von, weiß ich nicht was, sondern auch von Balea, weil ich bin Balea-Käufer, die sind richtig gut. Stell dir vor, DM wäre niemals mit einer Eigenmarke rausgegangen. Ein bisschen verrückt. Ich habe das Video verworfen, ich fand es dann doch nicht so zeigbar, aber das wollte ich jetzt mal hier teilen, weil so ist es ja auch mit deinem Produkt oder mit meinen Produkten. Es gibt Leute da draußen, die sind dankbar, dass genau du dieses Buch geschrieben hast. Weil, ganz ehrlich, Madame Moneypenny, ich halte auch sehr viel von ihr, aber sie hat ja jetzt nur noch ein Produkt. Also sie macht ja gar nicht wirklich das, was du machst, dieses 1:1 und allumfassend. Sie hat ja in Anführungsstrichen nur noch dieses eine Altersvorsorgeprodukt. Ja, okay. Und jetzt interessiert mich, du hast von deinem Mann und du und wie ihr euch das aufteilt. Ganz, 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 ganz toll, weil das ist, ich bin ja so ein Verfechter der gleichberechtigten Elternschaft, also ich stehe dahinter. Ich weiß, dass das nicht überall machbar ist. War das denn für euch eigentlich immer machbar? Oder, also Elternzeit habt ihr euch zwar schon gleich aufgeteilt, aber ist das eigentlich einfacher oder wäre es leichter tatsächlich für euch, wenn jeder so seine Rolle fest hat und man nicht immer neu gucken muss, wer wann wie welchen Part des Unternehmens Familie übernehmen muss?
Vielleicht hat das ein bisschen mehr Startschwierigkeiten, wenn man das aufteilt. Aber jetzt so im Nachhinein kann ich sagen, ich kann es echt nur jedem empfehlen, das wirklich aufzuteilen und mehr als nur diese, der Mann macht 2 Monate und dann vielleicht noch eine Überschneidung, dass man irgendwie noch einen Monat gemeinsam zu Hause ist. Weil ich finde jetzt, also man hat es dann halt echt so nach dem ersten Jahr gemerkt, dass das so einen Unterschied macht, dass wir einfach beides können und beides wissen und dass wir beide dieses, also jetzt mal ein Beispiel gegeben, also mein Mann hat das jetzt auch nicht böse gemeint, wenn er jetzt dann irgendwie von der Arbeit an den ersten Monat nach Hause gekommen ist und oh Mensch, hast du halt gar nichts gemacht, so nicht mal die Wäsche zur Seite geräumt und das versteht man halt nicht, wenn man in einer anderen Position nicht gewesen ist und wenn ich dann halt ein halbes Jahr später nach Hause gekommen bin und so, Mensch, hast du halt gar nichts gemacht, dann hat er gesagt, boah, das ist ja ganz schön anstrengend, so ein Tag mit einem Kind zu Hause und dann auch diese Mental Load-Geschichte, also das, ich glaube, was mir am schwersten gefallen ist, ist natürlich in den ersten Wochen, wo ich dann wieder zur Arbeit gegangen bin, dann wirklich das Vertrauen zu haben, dass das gut klappt mit meinem Mann und meinem Kind zu Hause. Und ich glaube, das kennt jede Mama, wenn sie dann das erste Mal, wenn das Kind dann, weiß ich nicht, ein paar Wochen, ein paar Monate alt ist, mal sagt, ich gehe mal eine Stunde allein irgendwie weg. Dann, oh Gott, klappt das? Kriegen die das hin? Und das war so wieder das größte Mindset, der größte Schatten, wo man so drüber springen muss, was man loslassen darf. Und was wir dann halt auch echt. Also mein Mann hat auch gesagt, nee, du brauchst jetzt nicht morgens noch die Wäsche anmachen, weil das ist jetzt Haushalt, ist jetzt auch meine Aufgabe. Und da habe ich halt auch gelernt, loszulassen. Und dann haben wir dann halt auch, also jetzt hat sich das ja gut eingespielt, wir arbeiten beide Teilzeit und wir haben uns die Tage auch so aufgeteilt, dass es eigentlich relativ gut klappt. Natürlich ist es jetzt auch immer noch viel oh, Kalender-Ping-Pong und irgendwie, oh, ich muss morgen mal länger arbeiten oder ich habe eine Dienstreise, oh, wie kannst du deine Arbeit verkürzen, dass du den Kleinen abholen kannst. Aber ich habe jetzt auch gelernt zu artikulieren, wenn mir der Mental Load zu viel würde. Ich sage, oh, diese ganze Essensplanung, das nervt mich voll und dann Essensplan und dann macht man die Einkaufsliste und ja, mein Mann geht einkaufen, aber das ist mir schon zu viel, dass wir dann sagen, okay, ja, dann, wenn wir das jetzt wissen, dann können wir da jetzt eine Lösung finden und dann können wir gucken, wie können wir das halt verändern. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade Wochenpläne gemacht, das wirklich für 4 Wochen einfach mal durchgeplant haben, was gibt es wann zu essen und dass wir sagen, okay, jetzt können wir mal so diese Woche ziehen, dann sagen wir, jetzt nehmen wir diese Woche und dann brauchen wir das nur noch einkaufen. Aber das sind so Sachen, das klappt jetzt ganz gut. Wir haben einfach nur unsere Lieblingsgerichte aufgeschrieben und dann, okay, welche von den 4 Wochen machen wir diese Woche? Und dann haben wir das schon sozusagen ein Thema weniger. Und ich glaube, da findet jede Familie so die eigenen Sachen, so was sind jetzt die Routinen? Und ich glaube, das ist ja wie mit dem Kind, was dauernd wächst und dauernd in einer anderen Phase ist und wieder was Neues lernt, dass wir dann als Eltern auch wieder drauf schauen dürfen und sagen, okay, wo drückt es jetzt gerade? Was stört uns jetzt gerade? Oder wen stört gerade was? Und das dann halt auszudrücken. Das finde ich dann halt auch echt immer wichtig und sagen, oh, ich brauche jetzt oder ich brauche jetzt eine Pause oder ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich. Das auch einfach auch als Mama, auch wenn es schwer fällt, zu sagen, nee, ich brauche das jetzt mal oder ich will jetzt das Business aufbauen. Ich brauche jetzt eine Stunde am Tag. Wenn man das nicht sagt, mein Mann hat ganz häufig gesagt, ja, ich kann doch nicht wissen, dass du überfordert bist, wenn du mir das nicht sagst. So, und das ist halt so diese Kommunikation ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir
Und
dann auch gelernt haben. Ja.
die Idee, dass so, also dass er Teilzeit auch arbeitet und dass ihr Elternzeit so aufteilt, wie hat er die gefunden oder war es gerade sogar sein Vorschlag?
Also mein Mann findet das auch super, weil er auch gesagt hat, boah, dann kann ich ja auch weniger arbeiten. tatsächlich bin ich auch bei uns diejenige, die ein bisschen mehr verdient. Also dass es da jetzt nicht das ganz klassische Thema ist, dass er sagt, er müsste jetzt kann nicht zu Hause bleiben, weil er mehr verdient, sondern er sagt, ja, eigentlich finde ich es auch gut, mal ein bisschen weniger zu arbeiten. Und als wir dann haben wir natürlich 1000 Optionen für Teilzeit, wie wir das dann hinbekommen, dann auch durchgerechnet und dann haben wir halt gesagt, okay, nee, es macht einfach Sinn, dass jeder einen freien Tag hat und ja, inzwischen ist seine Elternzeit auch bald vorbei und er sagt dann, nö, ich finde es eigentlich cool, nur 4 Tage die Woche zu arbeiten, ich behalte es jetzt bei und er hat jetzt gerade auch ja, Teilzeit dann weiterhin beantragt für die nächsten Jahre, weil er sagt, ist eigentlich total cool, wenn jeder seinen eigenen freien Tag hat und ja, wir das an anderen Tagen gut aufteilen. Also da
Das
haben wir schon
beobachte
beide
ich häufig.
Vorteile von, ja.
ganz häufig, dass Väter die dann reduzieren, die dann auch bei einer 30-Stunden-Stelle oder so auch gerne dann bleiben und nicht mehr zu Vollzeit wechseln. Ne? Also immer die Voraussetzung, dass das mit dem Geld stimmt, weil ich finde, wir reden ja, also dein Thema ist ja auch Geld. Geld ist einfach eine Stellschraube, die muss auch dann fest sitzen, sage ich jetzt mal so. Ne? Wenn das Geld fehlt, dann sind die Leute halt wieder ja, angehalten zu erhöhen. Und auch beim Business ist es so, wenn das Geld stimmt, dann kann ich investieren oder ich kann mich voll selbstständig machen. Geld ist, also das klingt immer so leicht manchmal, ja, und dann habe ich das 3 Monate gemacht und nun bin ich voll selbstständig, ja, weil das Geld stimmt und nicht, weil du, weiß ich nicht, 60 Stunden die Woche reingekloppt hast oder irgendwie sowas. Weißt du, wie ich meine?
Ja, voll. Und es ist auch so, also ich habe mir jetzt für dieses Jahr das Ziel gesetzt. Also ich habe jetzt im letzten, ich habe jetzt ein Jahr lang quasi gestartet, das Business aufgebaut. Und ich habe gesagt, nee, es kann nicht sein, dass ich immer nur investiere in das Business, sondern in diesem Jahr setze ich mir das Ziel jetzt auch wirklich, Umsätze zu machen und Einnahmen zu generieren. Weil im letzten Jahr war es eigentlich immer so, dass ich jetzt dann zwar was eingenommen, aber habe ja dann natürlich auch viele Ausgaben gehabt. Und eigentlich ist es die ersten Jahre des Business, deswegen war ich froh, dass ich so ein bisschen Puffer auch auf dem Konto hatte. Ich bin ja auch großer Verfechter von Humankapital, also dass ich mir ein bisschen Geld auf dem Unterkonto anspare, wo ich sage, das investiere ich jetzt nur in mich, in meine Weiterbildung, mal in eine Massage oder in dem Fall in Businessaufbau oder alleine das Buch, das hat schon mehrere tausend Euro gekostet, das zu finanzieren. Und bei dem Business war es ja dann ähnlich und dann kauft man hier was und macht da eine Weiterbildung und das kann man natürlich alles bei der Steuer absetzen, was natürlich super ist, wenn man dann Steuern wieder kriegt, aber im Endeffekt verdient man dabei ja nichts. Und diesem Mal habe ich gesagt, nee, ich will jetzt wirklich nur das, was ich reinbekomme und das gebe ich dann wieder aus in mein Business, weil ich möchte da jetzt ein Wachstum sehen. Und auch was du mit den Finanzen sagtest, es ist wirklich so ein Thema, es ist immer wieder eine Rechenaufgabe. Also bei uns, wie oft wir dann auch gerechnet haben, bei der Elternzeit haben wir uns schon bei der Elternzeitplanung hingesetzt und guckt, was sind denn unsere Ausgaben, die wir monatlich haben, die wir mindestens decken müssen. Und ich kann auch nur jeder von euch empfehlen, Haushaltsbuch zu führen und einfach einen guten Überblick über die Finanzen zu bekommen. Und ich mache das seit Jahren und ich finde es immer wieder spannend, was man da sieht und sagt, oh, was, so viele Euro im Monat geben wir für Lebensmittel aus oder wo ist dann jetzt eine Stellschraube, wo kann ich was ändern? Und so haben wir uns vor der Elternzeit dann auch hingesetzt und guckt, was haben wir jetzt für Ausgaben, wo kann man jetzt vielleicht irgendwie was reduzieren und was ist denn das Mindeste und wie kriegen wir das jetzt hin? Und mit der Teilzeit ja dann wieder genauso und vielleicht da auch so als Paar. Von den Finanzen her vor hatten wir das relativ so 50-50 gehabt, dass wir sagen, okay, wir teilen eigentlich alles, also wir teilen Wohnkosten, wir teilen Lebensmittel. Und in der Elternzeit haben wir dann, ist dann natürlich schon dann ein extremer Einschnitt, wenn das Elterngeld ja viel geringer ist als das vorherige Nettoeinkommen. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt prozentual, also je nachdem, wenn man ausgerechnet, wer wie viel Einkommen gerade hat und dann dementsprechend prozentual zahle ich dann 2 Drittel der Miete zum Beispiel und Lebensmittel teilen wir 50-50. Und das ist halt aber so eine Diskussion, die jedes Paar dann wieder für sich selber hat. Wie teilt man das jetzt auf? Oder der zu Hause bleibt, der zahlt dann vielleicht gar nichts, weil der gerade kein Einkommen hat oder wie auch immer. Und das darf man immer, immer, immer wieder rechnen und immer wieder gucken, wie passt das denn jetzt gerade für uns als Paar, dass sich jetzt beide auch fair behandelt fühlen. Und ich finde es auch super in Ordnung, zu sagen, das machen wir einmal im halben Jahr, weil dann hat sich wieder was geändert. Dann hat sich das Elterngeld geändert oder ist es vielleicht sogar wichtig, wenn die Frau vielleicht auch oder einer der Partner länger zu Hause bleibt, dass der andere dann in die Altersvorsorge für den, der zu Hause bleibt, einzahlt. Also das darf man alles besprechen als Paar. Ja.
Bei dem Thema Haushaltsbuch, also ich habe das oft gehört, ne? Super, super oft. Und ich weiß ja nicht, ob du das weißt. Ich bin ja Bankkauffrau, aber ich habe noch nie ein Haushaltsbuch geführt. Weißt du warum? Einfach, weil ich das super nervig finde, die Kassenbons zu sammeln, die Zeit zu finden. Also es ist eine Art der Priorisierung, ne? Aber mich hinzusetzen und alles auseinanderklamüsern. Also das ist Drogerie und das ist Putzzeug und das ist Essen und das ist Getränke und das ist Katze und das ist Kinder. Habe ich schon gar keine Lust. Hast du da
Dann
Tipps?
mach's einfacher. Also ich habe ja ich für seit 2009 Haushaltsbuch. Ich kenne das auch von Kategorien, dass wir, welcher Lebensmittelmarkt wir, das ist viel zu detailliert. Also dann wirklich zu sagen, was sind jetzt die Lebenserhaltungskosten und da sind Alles von Supermarkt bis Drogerie ist einfach alles drin, weil du das für den Haushalt brauchst. Und inzwischen habe ich tatsächlich nur zu sagen, okay, was sind jetzt die Fixkosten? Die gehen ja sowieso monatlich. Und was sind die variablen Kosten, die wir jetzt für die Haushaltsführung mehr oder weniger brauchen? Das zählt alles rein. Ich habe da nochmal so eine Unterkategorie, dass ich jetzt, habe ich mal Baby genannt, weil es mich mal interessiert hat, was kostet eigentlich so ein Baby, dass wir dann das einfach markiert haben. Aber da machst du es dir so einfach wie möglich. Also, und wenn du sagst, also erstmal finde ich es ganz spannend, wenn du sagst, oh, das ist ein langer Aufwand, weil ich habe so viel Kassenzettel. Dann sagst du, oh, muss ich denn überhaupt so viel einkaufen? Also brauche ich denn jetzt überhaupt? Also ich überlege mir manchmal schon beim Bäcker, oh, gehe ich jetzt zum Bäcker, weil dann muss ich hinterher die Rechnung, dann muss ich es wieder eintragen. Für die 80 Cent, habe ich das, will ich das Brötchen jetzt wirklich? Das kann auch so eine Frage sein. Und dann prinzipiell dann auch einfach zu gucken, was passt jetzt für dich? Also ist es für dich, weil du gerne, weil du vielleicht viel bar zahlst oder so, sind für dich die Kassenzettel das? Oder guckst du einmal im Monat einfach dein Konto aus? Du sagst, du bezahlst es nur noch mit Karte, gehst einmal den Kontoauszug durch und machst es so. Inzwischen, also ich habe auch sehr, sehr lange einfach das dann am Ende des Tages oder einmal die Woche alle Kassenzettel eingeschrieben, hast dann natürlich eine Box, die da irgendwo in der Küche steht. Die Apps sind inzwischen auch richtig gut. Also inzwischen machen wir das über eine App, die man auch jetzt als Paar benutzen kann, wo jeder seine Kategorien hat. Und einmal im Monat gehe ich, wie gesagt, die Kontoauszüge durch. Und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, wenn ich online was einkaufe, dass ich dann direkt sage, okay, cool, jetzt habe ich jetzt 10 € ausgegeben, jetzt öffne ich direkt die App und trage ein 10 € und dafür. Und dann ist es nur, ist es jetzt Familien, ist es jetzt das Lebenserhaltungs- oder ist es jetzt mein privates Geld sozusagen. Und dann wird es
Also
einfacher.
jetzt noch mal, vielleicht geht es den Hörern ja auch so. Also unser größter Posten ist jetzt neben Wohnen ja ganz klar Lebensmittel. Also Lebensmittel ist ja,
Ja.
sonst sind wir super minimalistisch tatsächlich.
Ja.
Und da in diesem Bereich Lebensmittel glaube ich, dass wir viel Impulskäufer haben. Aber die würde ich so nicht rausfinden. Gut. Ich kann mir das denken, ne? Ich kaufe Kaffeebohnen in Unverpacktladen. Ja, das kostet 14 €. Das ist sehr viel Geld für, weiß ich nicht, 400 Gramm. Ne? Also es ist viel Geld. Aber ich habe davon mehrere solcher Posten, die ich nicht kenne. Und ich glaube, also wir sind 4 Leute. Ich hau jetzt wirklich meine Zahl raus. Ich bin da ja immer so transparent. Wir sind auf jeden Fall über 1.000 €. Auf jeden Fall im Monat. Getränke, Lebensmittel, Drogerie. Ist das so ein Richtwert, der hoch ist, deiner Meinung nach oder Erfahrung? Oder würdest du sagen, der ist sogar jetzt bei dieser hohen Inflation ja normaler geworden? Oder kannst du es
Ja,
gar nicht abschätzen?
kommt immer drauf an. Also es ist immer sehr, sehr unterschiedlich, die Familien. Mit 4 Kindern kann ich jetzt, also mit 2 Kindern kann ich es tatsächlich nicht abschätzen und sagen, dann ist es viel oder wenig. Kommt ein bisschen auch in Relation zu eurem Einkommen auch drauf an. Ich finde es
Ja,
ja immer zum
wird's?
Beispiel
Ja, okay.
spannend zu gucken, was ist jetzt dein Einkommen und wie viel Prozent. Also es gibt den, die, ich weiß nicht, ob ihr das 6-Konten-Modell kennt mit der
Ja,
Empfehlung, dass
doch.
so 50 bis 55% von dem Nettoeinkommen für, da ist dann aber Miete mit drin, also Wohnen und Lebenserhaltung, Lebensmittel. Da kannst du ja mal gucken, wo er da prozentual steht. Und ich finde es auch gar nicht wichtig, da jetzt so jetzt im Detail reinzugucken, wenn du sagst, boah, das fühlt sich jetzt aber ganz schön viel an.
Ja, für mich schon.
1.000 € von X Euro, dann hast du da schon mal einen Punkt, wo du hingucken darfst. Und du hast ja jetzt selber schon gesagt, ich glaube, da sind Impulskäufe drin. Also du hinterfragst ja dann eher deine Einkaufsgewohnheiten. Und du könntest ja zum Beispiel mal ja, die Challenge machen und sagen, okay, jetzt machen wir mal den nächsten Monat kauft mir nur noch eine Einkaufsliste ein. Macht euch eine Einkaufsliste und kauft, überlegt euch vorher, was ihr, und ihr kauft wirklich nicht mehr, ihr geht jetzt nicht irgendwo vorbei und sagt, die Schokolade packe ich jetzt noch ein,
Genau das
sondern
ist es, ja.
wirklich zu sagen, wir machen das einfach mal einen Monat oder eine Woche lang, sagen nur nach Einkaufsliste einkaufen und dann guck mal, was du dann ausgegeben hast, im Vergleich zu dem letzten Monat. Da musst du ja gar nicht genau wissen, ob es jetzt die Schokolade oder die Gummibärchen waren, sondern einfach nur zu gucken, vielleicht findet ihr andere Routinen oder vielleicht, für manche Familien ist es gut, also nur einmal die Woche einzukaufen und für andere sagen, wir kaufen täglich nur das ein, was ich heute kochen möchte. Oder ich lasse mich beliefern, in der Biokiste oder wie auch immer. Da einfach mal so ein bisschen ausprobieren oder auch gucken, wer geht denn bei euch einkaufen und wer, also zum Beispiel, mein Mann, der gibt so wenig aus beim Einkaufen. Ich gehe einmal einkaufen und gebe irgendwie mal 20 € aus und er kann für 10 € einkaufen. Wie hast du das gemacht? Aber
Das ist
ich habe im Kopf dann
spannend.
immer schon so, ich weiß, das Mehl ist demnächst alle und bring das schon mal und das schon mal mit. Und mein Mann, der kauft wirklich nur, was auf der Einkaufsliste ist. Der geht auch total gerne einkaufen. Ich so, okay, irgendwie, ich krieg's nicht hin, günstig einzukaufen. Geh du weiterhin einkaufen. Das ist in Ordnung.
Das finde ich
Also
sehr,
da kann
sehr
man ja auch gucken,
spannend.
was passt. Ja.
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 Das waren schon jetzt mega viele Tipps. Ich würde gerne zum Abschluss einmal deine 3 Tipps für die Zuhörer. Du kannst jetzt entweder Richtung Business oder Richtung Finanzen, bezüglich auch besonders in der Elternzeit gehen und danach liebe Zuhörerin, bleibt unbedingt da noch dran. Dann erzählt Nicole noch mal, wo ihr sie finden könnt und auch besonders das Buch finden könnt.
Also, ich würde mal die drei Tipps für den Aufbau des eigenen Unternehmens teilen. Und mein größter Tipp ist, hör auf dein Herz. Das ist, das habe ich in dem Prozess des Businessaufbaus gelernt, einfach auf mich selber zu hören und den Impulsen zu folgen, die aus mir kommen. Weil ich habe die große Erkenntnis für mich gehabt, ich bin jetzt Mama und ich möchte natürlich Vorbild sein für mein Kind. Und ich möchte in der Zukunft ja nicht, dass er irgendwann sagt, oh, ich bin jetzt in einem Angestelltenjob, weil das macht man halt so und alle meine Freunde machen das und da verdiene ich ja ganz gutes Geld, aber ich bin da unglücklich. Sondern ich möchte ihm ja auch den Rat mitgeben, zu sagen, mach das, worauf du Lust hast, was aus dir rauskommt, was du wo du wirklich glaubst, dass du daran Spaß, dass du daran Freude hast. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das meinem Sohn so mitgeben möchte, dann darf ich das auch für mich selber so vorleben. Damit ich bin nun mal das größte Vorbild. Also darf ich auch darauf hören, was ich gerne machen möchte und was aus meinem Herzen jetzt kommt und worauf ich jetzt einfach, wo ich jetzt einfach glaube, dass ich da jetzt auch einen Einfluss nehmen kann und auch was Gutes bewirken kann. Und deswegen in der Stelle wirklich der Tipp, einfach zu gucken, was möchtest du wirklich gerade machen und dich dann auch mit diesem Business einfach mal probieren, dich da auch selbstständig zu machen. Und an der Stelle vielleicht auch noch der Tipp, es muss auch nicht so das Finale sein, so dass mit in 10 Jahren bin ich jetzt die größte Finanzexpertin Deutschlands, sondern einfach zu sagen, ich starte jetzt mal mit dem Thema, in meinem Fall Finanzen, und gucke, was sich daraus entwickelt. Und wenn sich in 5 Jahren da was anderes entwickelt, dann ist es auch in Ordnung. Deswegen wäre das mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp wäre, hol dir sehr gerne Hilfe und Unterstützung. Wie gesagt, ich hatte mir eine Business-Coachin genommen, die mich auf dem Weg begleitet hat, und ich habe da einfach so eine Abkürzung genommen, dass ich da irgendwie in 10 Wochen oder in 3 Monaten mein Business aufgebaut hatte, wo ich selber einfach viel, viel länger gebraucht hätte. Also das wäre dann wieder so eine Investition ins Humankapital, wo ich auch immer wieder sage, es ist ganz, ganz, ganz hilfreich, also auch wenn du noch angestellt bist oder wenn du Einkommensströme hast, wo du sagst, okay, ein paar Prozent davon packe ich mir monatlich auf mein Humankapitalkonto, wo ich sage, ich habe da irgendwie dann so ein bisschen Geld zur Verfügung, was ich dann einfach in mich selber investieren kann, und sei es eine Weiterbildung, sei es ein Coach, sei es was gesundheitlich ist, also das, ja, das zahlt ja auch wieder auf deine Gesundheit und auf deine Erfüllung wieder ein. Und mein dritter Tipp wäre, ja, suche dir Netzwerke, suche dir einfach Leute, die ja ähnlich an ähnlichen Stellen wie du sind, die da vielleicht schon 2, 3 Schritte weiter sind, von denen du lernen darfst, weil es gibt immer überall zu allen Themen gibt es irgendjemanden, der das auch schon mal durchgemacht hat. Ich habe mir zum Beispiel eine Mastermind gesucht. Wir sind 7 Frauen, die größtenteils auch Mamas sind, die relativ am Anfang von ihrem Business sind, und wir treffen uns einmal im Monat für 2 Stunden, wo wir uns wirklich austauschen, wo stehen wir gerade, wo können wir gerade mal einen Impuls und eine Unterstützung brauchen. Es gibt auch super viele Facebook-Gruppen, es gibt viele lokale Gruppen, oder man darf auch einfach mal Gründerinnen ansprechen oder Unternehmerinnen und sagen, Mensch, wie hast denn du das gemacht, oder wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Weil ich finde, das gibt immer ganz, ganz viel Halt, gerade in Phasen, wo man jetzt vielleicht auch mal einen Selbstzweifel hat oder wo man jetzt nicht so wirklich weiß, wie es weitergeht. Und oft ist es ja so, dass das eigene Umfeld, also bei mir ist es zumindest so, dass ich jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie komme, sondern aus einem klassischen Angestellten Familienumfeld, dann hat man da wenig Verbündete. Also da such dir deine Verbündeten und suche dir andere Mamas, die da auch ähnlich sind, und wahrscheinlich schon alleine durch diesen Podcast wirst du da schon ganz viele inspirierende Frauen entdeckt haben. Such da einfach den Kontakt, und dann ja, könnt ihr das gemeinsam schaffen und gemeinsam voranbringen. Im Internet findest du mich auf alle Fälle unter www.imfinanzdschungel.de. Da findest du auch die Links zu allen meinen Angeboten. Auf Instagram bin ich auch vertreten, @imfinanzdschungel. Und mein Buch Raus aus dem Finanzdschungel findest du auf Amazon, das findest du bei deinem Lieblingsbuchhandel, das kannst du auch in deiner lokalen Buchhandlung vor Ort, da musst du es wahrscheinlich bestellen, musst du sie fragen, ob sie dir das bestellen, kannst du überall dir besorgen. Es gibt auch die E-Book-Version davon, und es gibt auch ein E-Book 2.0, nenne ich das immer, ein App-Book, das findest du bei enolibro.com, das ist ein digitales Version von meinem Buch, und da kannst du aber auch reinschreiben, da kannst du dich mit mir austauschen, da kannst du ein Quiz machen, am Ende kannst du dann deine Notizen exportieren, das ist ein bisschen cooler als ein E-Book, von daher schau da auch gern bei Enolibro rein. Genau, meine anderen Angebote, also meine 1:1-Begleitung, mein 10-Wochen-Programm, findest du alles auf meiner Website. Ich danke dir, hat super viel Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße.